Wir nehmen wieder Platz. Wir befassen uns in den letzten Wochen mit unseren Gemeindezielen und wir haben bisher über die Evangelisation gesprochen, über die Anbetung und am letzten Sonntag über die Gemeinschaft. Wie wichtig die Gemeinschaft einer Ortsgemeinde ist für einen Christen. In dieser Gemeinschaft kann er nämlich reifen. Und diesen Reifungsprozess kann man auch beschreiben mit dem einen Wort Jüngerschaft. Jünger Jesu sein bedeutet nicht einmal geworden sein, so wie an der Uni einschreiben, dann nie wieder dort auftauchen, sondern es dauert einige Zeit. Nun, der Unterschied zur Uni oder zur Schule ist, es dauert so lange wie Leben, dass wir Jünger Jesu bleiben und lernen, damit wir auch reifen. Der Taufspruch von Dörte Behrens, die heute hier ins Wasser steigen wird, auf das Bekenntnis ihres Glaubens, kommt aus dem Römerbrief, Kapitel 6. Vers 4 heißt es dort, denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Ein neues Leben führen. Wie ist das möglich? Durch die herrliche Macht des Vaters. Der Jesus von den Toten geholt hat, möglich gemacht hat, dass Jesus auferstanden ist. Diese Kraft Gottes kann uns auch helfen, damit wir ein neues Leben führen. Hier ist die Rede von einer neuen Persönlichkeit. Und die Frage ist, kann einer zu einer neuen Persönlichkeit werden? Sagen wir mal so, einer, der war vorher ein Dieb, Verbrecher, kann es sein, dass er dann später es nicht mehr ist. Ja, ich habe früher als Gefängnisseelsorger gearbeitet. Es gibt welche, die das schaffen. Und zwar so drastisch und dramatisch, dass man sie nicht wiedererkennen kann, weil sie ganz anderes Leben führen. Ja, es ist möglich. Ich habe in Duden nachgeschlagen zum Thema Persönlichkeit und da steht es, eine Persönlichkeit ist ein gefestigter Mensch. Also, Persönlichkeit an sich ist was Positives. Das ist ein Mensch, der in sich gefestigt ist. Nicht so eine heute so, morgen so, übermorgen noch ganz anders. In sich gefestigt. Und hier bei einem Christen reden wir von einem, der an Jesus Christus glaubt und in diesem Glauben und in dem Leben aus dem Glauben gefestigt ist. Darüber reden wir. Ich habe einen Text mitgebracht aus dem Römerbrief, allerdings aus dem Kapitel 8, den ich jetzt gleich lesen möchte und wir stehen dazu auf. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Und wen Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft berufen. Wen er aber berufen hat, den hat er auch von seiner Schuld befreit. Und wen er von seiner Schuld befreit hat, der hat schon im Glauben Anteil an seiner Herrlichkeit. Ich bete. Himmlischer Vater, das hört sich so wunderbar an. Wen du von seiner Schuld befreit hast, sie hat schon im Glauben Anteil an der Herrlichkeit Jesu. Herr, vielen Dank für diese Worte und wir bitten dich, dass du diese Worte und all deine Worte heute lebendig machst, dass sie in unseren Herzen Wurzeln schlagen können, damit sie treiben, wachsen und Früchte bringen. Herr, heilige uns in der Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ja, Wir sind als Christen getauft, um zu reifen. Gott hat ein großes Ziel mit einem Christen. Er möchte aus mir, aus dir eine Persönlichkeit machen, damit wir gefestigt sind in unserem Glauben, damit wir Jesus ähnlich werden. Und das unabhängig von unseren Begabungen, unabhängig von unserem Alter, von unseren Beziehungen, von unserem Intelligenzquotienten. Das hängt damit nicht so stark zusammen, wie man denkt. Du sollst Jesus ähnlicher werden, auch wenn dir das zu hoch erscheint. Ein Ziel, ein Ideal. Und bekannterweise werden Ideale meistens nie erreicht. Aber das ist das, wonach man sich ausstreckt. Also, wenn du morgen im Badezimmer stehst und in den Spiegel guckst und dein verknittertes Gesicht siehst, dann lächle diese Person an und sag dir herzlichen Glückwunsch. Dich liebt der allmächtige Gott so, wie du jetzt aussiehst. Er sieht dich, wie du wirklich bist. Und du bist für ihn eine einmalige Persönlichkeit. Und du sollst Jesus ähnlicher werden. Mit jedem Tag. Oh, da ist der Tag ganz anders. Versuch das morgen, ja? Da ist die Stimmung ganz anders. Und dieser Gott hat viele Wege, um uns zu verändern. Er hat viele Wege, uns zu führen. Er tut das, wenn wir an Jesus glauben, durch die Anbetung. Er verändert nicht nur Einzelne, er verändert auch die ganze Gemeinde, die sich aus Einzelnen zusammensetzt. Er macht aus dir eine Persönlichkeit, aber nur, wenn du es zulässt. Er zwingt keinen dazu. Er steht nicht hinter dir mit deiner Peitsche. Nein, das ist freiwillig. Das soll aus dem Vertrauen auf Gott, aus dem Glauben kommen. Ja, es kostet etwas. Und es ist nicht immer leicht. Manchmal ist das sogar sehr schwer. Aber wenn wir Jesus Christus als Vorbild haben, dann wissen wir auch, dass er auch Schwierigkeiten in seinem Leben gehabt hat. Er hatte nicht nur Menschen getroffen oder ist nicht nur Menschen begegnet, die ihn geliebt und bewundert haben. Er ist Menschen begegnet, die ihn gehasst, ja, die ihn verurteilt haben. Er wurde Versuchungen ausgesetzt. Er wurde verletzt. Er musste sterben einen grausamen Tod. Das wurde ihm nicht erspart. Aber er hatte ein Ziel vor Augen. Und uns werden solche Dinge auch nicht erspart, denn genau das möchte Gott nutzen zu unserem Wohl. Er hat uns auserwählt, damit wir seinem Sohn ähnlicher werden. Er will aus uns eine Persönlichkeit machen. Drei Dinge. Zuerst, Gott lässt Schwierigkeiten zu in unserem Leben. Gut, nehmen wir zur Kenntnis. Er gebraucht Versuchungen. Und drittens, er benutzt sogar Verletzungen für seine Ziele, für das Ziel, von dem wir heute reden. Gott lässt Schwierigkeiten zu. Es ist zunächst schwer vorstellbar, dass Gott Schwierigkeiten in unserem Leben benutzt, um uns ans Ziel zu bringen. Wir sollen es lernen, Gott in Schwierigkeiten, gerade in Schwierigkeiten, zu vertrauen. Das hat weniger mit unserem Aussehen zu tun, aber umso mehr mit unserem Charakter. Denn Gott arbeitet an unserem Charakter, nicht unbedingt an unserem Aussehen oder an unserer Karriere. Deshalb lässt er Dinge in unserem Leben zu, die manchmal wie ein Feuersturm über uns hereinbrechen. Da verstehen wir auf einmal die Welt nicht mehr. Da denkst du dir vielleicht, Gott, was soll das denn? Ich bin doch zum Glauben gekommen. Gerade wurde ich getauft. Warum gerade jetzt? Es war so schön irgendwie. Und jetzt Schwierigkeiten. Irgendwie haben wir alle diese oder eine solche Überzeugung oder Vorstellung, unser Leben als Christen sollte angenehme, oder leicht sein. Aber das tut es oft nicht. Im Gegenteil, manchmal dadurch, dass eine Christ geworden ist, wird es schwieriger. In der Familie, im Freundeskreis, auf dem Arbeitsplatz. Okay, hier in Deutschland ist das noch nicht so extrem wie in den Ländern, wo Christen verfolgt werden. Aber auch hier. Gott hat uns aber nicht den Himmel auf Erden versprochen. Ja, er hat uns Himmel versprochen. Einen Himmel. Und was für einen. Und er bereitet uns darauf. Im 2. Korintherbrief lesen wir diese wunderbaren Zeilen. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. Vielleicht kann sich der eine oder andere erinnern, ich habe darüber gepredigt einmal, wie das so auf die Waage gelegt wird und abgewogen wird und die Herrlichkeit Gottes überwiegt letztendlich alle Schwierigkeiten, alle. Aber wir sehen das mit unseren menschlichen Augen. Wir haben nicht Gottes Blick. Das Leben ist so, wie es ist. Und in diesem Leben stehen wir als Christen mit beiden Beinen. C.S. Lewis hat in einem seiner Bücher über den Schmerz geschrieben, wir leben so in unserer Welt und frühen Eitelkeiten und planen unseren nächsten Urlaub und plötzlich lässt ein stechender Schmerz im Magenbereich uns erstarren. Das könnte das erste Anzeichen einer schweren Krankheit sein. Und auf einmal fällt das ganze Kartenhaus in sich zusammen. Oder ist es eine Schlagzeile in der Zeitung? Oder man wird mit einer lebensbedrohenden Situation konfrontiert und so weiter und so fort. Und wir sind schnell am Boden zerstört. Aber wenn wir im Glauben leben und Gott vertrauen, dann merken wir mehr und mehr und machen wir uns klar, dass diese ganzen Spielsachen nicht dazu gedacht waren und Annehmlichkeiten, unser Herz zu beherrschen. Denn unser wahres Gut liegt in einer anderen Welt. Perspektivwechsel. Perspektivwechsel. Mein wahres Gut liegt in einer anderen Welt und mein einzig wahrer Schatz Jesus Christus ist. Soweit muss man erstmal kommen. Soweit in seiner Persönlichkeit gefestigt sein, um einen solchen Satz von sich geben zu können. Aber nehmen wir Jesus als Beispiel. Er hat schreckliche Schmerzen ausgehalten, ertragen einen Tod, der keinem Menschen zu wünschen wäre. Er hat Gottes Willen aber akzeptiert. Er hatte nämlich ein klares Ziel vor Augen, nämlich, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Die Rettung der Welt, das war sein Ziel. Deshalb ist er gekommen. Er ist nicht deshalb gekommen, damit die Leute Hosianna, es lebe der König, schreien, sondern um uns zu retten. Und er wusste, dass es kosten wird. Und wie er das wusste, als er mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane betete und der Weg ans Kreuz noch vor ihm lag, da hat er zu seinen Jüngern gesagt, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Und meine Lieben, er hat es ausgehalten. Der hat das für dich getan. Und auch für dich. Und für dich. Für mich auch. Für uns alle. Er hat das für uns getan. Er ist nicht davongelaufen. Hätte er tun können. Hat er aber nicht getan. Die Frage ist, wie gehen wir? Wie gehst du mit deinen Schwierigkeiten um als Christ? Läufst du weg? Verfluchst du die anderen Menschen, die Welt und vielleicht Gott? Wie gehen wir damit um? Vielleicht sitzt du hier und denkst, was hat der davon schon für eine Ahnung von meinem Leben? Ich weiß ja nicht einmal, wie ich den nächsten Tag überstehen sollte. Ich weiß nicht, ob meine Ehe noch eine Woche hält. oder was auch immer bei einem passiert. Wisst ihr was? Es geht hier nicht um mich. Es geht um Jesus Christus, der unser Vorbild ist. Nach ihm strecken wir uns aus. Nicht nach irgendeinem Menschen. Und dieser Jesus hat in der Stunde seiner größten Not geschrien: Aber Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du es willst. Gott zu vertrauen, auch wenn schlimme Dinge in unserem Leben passieren, auch wenn es weh tut, das lernen wir von Jesus. Das lernen wir von ihm. Gott nutzt eben die Schwierigkeiten, damit unser Vertrauen wächst, damit wir das Vertrauen immer mehr lernen. Und das gehört zum Reifungsprozess eines Christen. Im Römerbrief Kapitel 8, 28 lesen wir: Wir wissen, dass Gott denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt, bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind. Wir hören das hoffentlich richtig. Nicht alles, was uns widerfährt, ist gut. Und wir müssen uns nicht über alles freuen. Ganz bestimmt nicht. Aber Gott nutzt alles, damit wir zu Persönlichkeiten werden, die Gott aus uns machen will. Dass wir immer ähnlich in dem Bild Jesu werden. Er formt unseren Charakter für jetzt und auch für die Ewigkeit. So, das macht Gott. Das war das Erste. Aber es geht noch weiter. Er gebraucht sogar Versuchungen. Versuchungen. Was ist das, fragt vielleicht einer. Ich habe noch nie eine gehabt. Ich glaube es nicht. Es sind Situationen, die der Teufel nutzt, um uns geistlich zu schaden und um uns von Gott wegzuziehen. Natürlich können uns auch andere Menschen versuchen. Andere Menschen, ja, der Teufel hat viele Kollegen. Ja. Also er kann das tun. Versuchungen sind Situationen, die der Teufel nutzt, um uns zu schaden und um uns von Gott wegzubringen. Hallo, und Gott gebraucht sowas? Was ist das für ein Spielchen? So ist es aber. Es ist ein starker Tobak. Gott denkt sich das nicht aus. Aber er möchte das Gegenteil erreichen, wenn die Versuchungen kommen, wie der Teufel. Er versucht, er kann keinen zum Bösen versuchen. Gott kann es gar nicht, der tut es niemals. Der Teufel macht das, jeden Tag, uns wegzubringen von Gott. Er sät Zwiespalt. Unser Leben lang, selbst im Alter, hören die Versuchungen nicht auf. Sind hier Ältere unter uns über 50? Ich glaube, es ist doch, ja. Gibt's welche, die sagen, also bei mir hat's aufgehört mit 65. Also ich bin gerade 65 geworden, kann ich das nicht bestätigen. Nein, das wird nicht aufhören, selbst wenn einer das behaupten würde. Und was macht Gott bei diesen oder in diesen Versuchungen? Er lässt ein erträgliches Maß davon zu, um unseren Charakter zu formen und uns dadurch widerstandsfähig zu machen. Ja, das ist so eine gewisse Art Resilienz. Habt ihr das Wort schon gehört? Ich finde es schön. Lest im Internet, das ist ganz tolle Sache. Resilienz auch im geistlichen Sinne, widerstandsfähig zu sein. Und gerade in Versuchungen brauchen wir das. Und das könnte man sagen, da ist doch was Gutes an den Versuchungen. Ja, man kann das so sehen. Was? Die Versuchung, jede Versuchung, lässt uns immer eine Wahl. Wir sind nicht schutzlos Versuchungen ausgesetzt. Deine Wahl entscheidet, was deinen Charakter prägt. Ja, vielleicht heute schon. Du klappst deinen Laptop auf und deine Wahl wird sein, auf welche Seite du jetzt gehst. Da gibt es schon ganz schlimme Seiten. Das wissen manche von uns. Und es gibt hunderte von solchen Situationen. Wie ist Jesus mit solchen Situationen, mit Versuchungen umgegangen? Da gab es eine ganz entscheidende Stelle in seinem Leben. Da wurde er vom Teufel versucht. Er wurde in die Wüste geführt und der Teufel sagte, die ganze Welt soll dir gehören. Eine kleine Bedingung, dass du mich anbetest. Also praktisch zu ihm gehören. Und was macht Jesus? In Matthäus 4, Vers 10 lesen wir, da sprach Jesus zu ihm, weg von mir, du Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm dienen, müsste noch stehen. Das ist der Punkt. Jede Versuchung ist wie ein Test. Sie offenbart, was dir in deinem Leben wirklich wichtig ist. Das hört sich sehr theoretisch an, da wollen wir praktischer werden. Du lebst in einer Beziehung, die nicht in Ordnung ist. Du gehst da ins Bett mit deiner Arbeitskollegin, die ist verheiratet, du auch. Das ist nicht in Ordnung. Es ist eine Versuchung, du hast die Wahl. Und die Frage ist, liebst du diese Frau, diesen Mann mehr als mich? Fragt Gott. Denken wir gar nicht an die Ehepartner, alleine aus Gottes Perspektive. Oder du hast die Möglichkeiten, in deinem Job Geld auf eine unehrliche Weise in deine eigene Tasche fließen zu lassen. Ja, kein Mensch sieht das. Da fragt dich Gott, hallo, hast du es nötig? Kannst du das mit deinem Leben mit mir vereinbaren? Vertraust du mir zu wenig? Oder du hast keine Zeit mehr, in der Bibel zu lesen, zu beten, auch in die Gottesdienste, in die Gemeinde zu gehen, da fragt dich Gott, sag mal, wo investierst du deine meiste Zeit? Nur in dieses Leben? Nur in die Situationen, wo du Vergnügen erlebst, Spaß, oder denkst du auch an die Ewigkeit? Ja, da gibt's viele Beispiele. Ich habe schon einmal von einer älteren Dame erzählt, die war über 60, also so wie ich. Nein, die war 70, also noch ein bisschen älter. Und hat sie mir erzählt, wissen Sie, ich habe zig Jahre lang keine Zeit gehabt, sonntags in die Gottesdienste zu gehen. Wieso denn nicht? Naja, ich habe da einen Schrebergarten. Da muss man es gießen. Also von Frühling an gab es keine Zeit mehr, in die Gottesdienste zu gehen. Und ich liebe Garten über alles. Erdbeeren, Stachelbeeren, Gurken, Tomaten und was auch immer sie da so alles angebaut hat. Aber eines Tages hat mich Gott angesprochen und seitdem gehe ich lieber zum Gottesdienst als zum Schrebergarten. Und ich finde trotzdem Zeit, damit das alles nicht eingeht. Okay, es geht doch. Die Frau musste über 70 sein, um das endlich zu begreifen. Den Garten kann ich nicht mit in die Ewigkeit nehmen. Der nächste Winter zeigt schon, dass sich da was verändert hat. Manche Sachen sind einfach wichtiger als Erdbeeren oder Gurken. Und das Gleiche gilt für Dauerkarten wie Fußball, Disco oder was auch immer. Vielleicht immer wieder mehrmals im Jahr Urlaub zu machen. Man kann vieles haben, was sie von der Ewigkeit ablenkt. Jesus weiß also, was Versuchung bedeutet. Deshalb fordert er uns, mich und dich, auf, zu ihm zu kommen. Er möchte uns helfen, aber er will nicht, dass wir einen Privatkrieg mit dem Teufel führen. Den werden wir nie gewinnen, sondern wenn der Teufel an deine Tür klopft, dann sagt ihm, keiner da, oder hier wohnt Jesus. In meinem Herzen. Oder rede mit Menschen, die an Jesus glauben, damit sie dir helfen, damit sie für dich beten. Alleine wirst du diesen Krieg nicht schaffen. Aber du sollst wissen, Jesus ist auf deiner Seite. Also widerstehe dem Bösen mit der Kraft Jesu. Und nichts formt unseren Charakter mehr als solche Siege. Wenn wir gesiegt haben, wenn wir aus den Versuchungen als Sieger herausgekommen sind, dann sind wir in unserem Charakter gefestigt. Dann reifen wir. Dann machen wir Sprünge, nicht in der Luft, sondern in diesem Wachstum. Und wir stellen uns immer wieder unter die Herrschaft Gottes. Ja, aber Gott benutzt auch Verletzungen. Ja, nicht nur die körperlichen, die auch, aber auch die seelischen. Und ich behaupte es ganz frech, keiner ist frei von solchen Verletzungen. Das vergessen wir oft, jahrelang nicht, vielleicht nie. Und solchen Menschen, die uns verletzt haben, zu vergeben, ist ganz schwer. Auch die Großen in der Bibel, auch die großen Apostel hatten damit Schwierigkeiten. Zum Beispiel der Petrus. Er hat Jesus einmal gefragt, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? 7-mal. Und da hatte der Petrus einen wunderbaren Tag erwischt, dass er überhaupt auf die Zahl gekommen ist. Er war großzügig. Und was sagte Jesus? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort. Nicht 7-mal, sondern 77-mal. Im Grunde genommen ist diese Zahl, die Jesus genannt hat, das gleiche wie Unendlichkeit. Unendlich oft sollst du vergeben. Jesus, aber sowas ist doch unmöglich. Ich habe Schwierigkeiten, einem Menschen einmal zu vergeben. Und du verlangst von mir, dass ich das immer tue? Wie stellst du dir das vor? Und dann erzählt Jesus eine Geschichte im Matthäus-Evangelium 18, ab Vers 23, von einem Unternehmer oder König, je nach Übersetzung, Bibelübersetzung, der entdeckt, dass ihm sein Angestellter oder Staatsbürger umgerechnet 10 Millionen Euro schuldet. Also keine Bagatelle. Da muss einer schon wirklich große Geschäfte gemacht haben. Und er kommt zu seinem Chef und bittet ihn inständig um Vergebung und sagt, ich kann das nicht zurückbringen und erwartet nur das Schlimmste. Und das Wunder geschieht. Ihm wird das erlassen. Dem Mann wird alles, die ganze Schuld erlassen. 10 Millionen Euro. Aber die Geschichte geht noch weiter. Am nächsten Tag läuft er da in der Bürger und trifft einen, der ihm ein paar Euro schuldet. Der packt ihn an den Kragen und will ihn fast erwürgen. Er verlangt von ihm, dass er ihm sofort das Geld zurückgibt. Nicht nur das. Als der Mann sagte, er hat das Geld gar nicht. Was macht er weiter? Er schickt seinen Bekannten, den Gerichtsvollzieher, auf den Hals. Was für eine schaurige Geschichte. Wie kann man so unbarmherzig sein? Wer ist so unbarmherzig? Wer hat so ein hartes Herz? Ja, das ist die Antwort. Wir verhalten uns so. Es geht um unser Herz. Jesus will damit sagen, die Schuld, die uns vergeben worden ist, ist riesig. Ist riesig. Das kann man überhaupt nicht mit Euro berechnen. Aber wenn ich jedes Jahr dazu in der Lage wäre, bei so großen Schulden 5.000 Euro zurückzuzahlen, dann bräuchte ich dafür 2.000 Jahre, bis ich das schaffe. Und ihr wisst, ich werde nicht so lange leben. Und außerdem habe ich keine 5.000 Euro übrig im Monat, um das zurückzuzahlen. Aber das, unsere Schuld, die uns von Gott vergeben wurde, ist noch viel, viel größer. Jesus hat für unsere Schuld bezahlt. Ein für allemal. Und das ist ein Geschenk. Und kommen wir zurück zu uns. Wer bin ich? Wer bin ich, dass ich meinem Nächsten nicht vergebe? Fazit für uns. Wenn wir uns weigern, anderen zu vergeben, dann ist das durch und durch unaufrichtig. Unaufrichtig. Und in unserer Geschichte sagt der König dann fassungslos zu seinem Knecht, Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich erlassen, weil du mich angefleht hast. Hattest du damit jedem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Das Mitleid, das wir erfahren, fordert von uns dasselbe. Alles andere ist scheinheilig. Und wie oft sind wir scheinheilig? Denk dran, gibt es da jemanden, den ich zu vergeben hätte? Ahnen wir vielleicht, warum Gott Verletzungen in unserem Leben zulässt, damit wir über diese Hürde springen können, jemanden zu vergeben? Es ist nötig, damit wir in unserem Charakter uns entwickeln. Und wie Gott es dabei mit uns meint, merken wir auch an anderen Stellen. Wenn wir uns nämlich weigern zu vergeben, bedeutet das für uns Kummer und Leid. Denn Unversöhnlichkeit ist zerstörerisch. Auf die Dauer wurmt das in einen Menschen. Da wird er irgendwann wie von einem Holzwurm, so wie ein Schwamm. Nochmal zu der Geschichte mit dem Schuldenerlass. Da lesen wir dort, und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Und Jesus unterstreicht das noch einmal und endet dieses Gleichnis mit der Feststellung, so wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Eine wichtige Lektion zum Thema Unversöhnlichkeit. Und das ist auch das, was zu diesem Reifen der getauften Christen gehört. Folterknechte oder Peiniger in einer anderen Übersetzung. Der sich weigert zu vergeben, ein Christ, der anderen gegenüber Groll und Bitterkeit hegt, wird durch seine qualvollen Gedanken, elende Gefühle, spätestens auf dem Sterbebett und durch innere Unruhe gepeinigt. So ist das. So ist jemand ausgeliefert. Das bringt auch Schmerz. Also, wie schaut das mit unseren Eltern, mit unserer Mutter, mit unserem Vater? Vielleicht leben sie nicht mehr, aber wir haben nicht vergeben. Oder mit deinem Pastor oder deiner früheren Gemeinde, da hast du vielleicht Schlimmes erfahren. Da wurdest du verletzt. Oder deine besten Freundin, früheren, ehemals beste Freundin, früherem Freund, irgendeinem Lehrer oder Geschäftspartner, vielleicht mit dem geschiedenen Ehemann oder Ehefrau. Ich habe schon viele Leute getroffen, bei denen ich in der Seelsorge festgestellt habe, wie sie den Peinigern überantwortet wurden. Das heißt, sie hatten innere Kämpfe und Qualen. Sie hatten keinen Frieden im Herzen. Und ich wünsche uns, dass Gott uns durch diese Lektionen auch der Verletzungen so weit führt, dass wir was lernen. Gott benutzt nämlich Verletzungen, um uns Vergebung und Barmherzigkeit beizubringen. Und das tut Gott aus zweifachen Grund. Er formt unseren Charakter und macht uns Jesus ähnlich und er bewahrt uns vor den destruktiven Folgen der Unversöhnlichkeit. Also nochmal praktisch zum Schluss. Denk dran, was Jesus für dich getan hat. Bitte denkt immer wieder, immerzu daran, wie umfassend und wie gewaltig die Gnade Gottes in deinem Leben gewirkt hat und immer noch wirkt. Denn nur Menschen, die Gottes Gnade begriffen haben, sind dazu in der Lage zu vergeben. Wenn jemand nicht vergeben kann, er hat die Gnade Gottes noch nicht verstanden. Geh mit dem Groll, der Bitterkeit gegenüber anderen direkt und ehrlich um und bring das zu Jesus. Wie kann Gott aus uns eine Persönlichkeit machen, durch Jüngerschaft, durch ein stetiges Wachsen. Deshalb lässt er Schwierigkeiten zu, damit wir ihm vertrauen. Er gebraucht Versuchungen, damit wir lernen, gehorsam zu sein. Und er benutzt sogar Verletzungen, damit wir lernen, anderen zu vergeben. Ich wünsche uns allen, dass wir auf diesem Weg der Nachfolge, der Jüngerschaft Fortschritte machen und dass wir uns gegenseitig davon erzählen und uns ermutigen. Und wir werden das alles nicht aus unserer Kraft tun können, sondern Gottes Kraft, mit der wir rechnen. Ich möchte beten und anschließend singen wir ein Lied und dann kommt die Taufe. Ja, unsere Musiker gehen schon zu ihrer Stelle, weil ich kurz bete, ja? Ja, wir stehen auf zum Gebet und auch zum Lied. Himmlischer Vater, du hast an alles gedacht. Du hast uns geschaffen, aber du weißt auch, wie sehr wir als Menschen gefallen sind, wie unsere menschliche Natur verunstaltet ist und wie sehr wir auch den Einflüssen des Bösen ausgesetzt sind. Aber du lässt uns nicht alleine, denn denen, die an dich glauben, gibst du auch Kraft. Herr, vielen Dank dafür. Und wir bitten dich für alle Christen auf der ganzen Welt, damit wir nicht auf der Stelle treten, damit wir keine Rückschritte tun, sondern damit wir aus deiner Kraft uns gegenseitig helfen, uns zu entwickeln in unserer Persönlichkeit und so damit Jesus immer ähnlicher werden. Wir danken dir im Voraus dafür, dass du das bei uns persönlich, aber auch bei den anderen tun wirst. Und heute legen wir einen großen Wunsch auf Dörte Behrens, die gleich getauft wird, damit sie das tagtäglich erfahren kann, wie sie aus Gottes Kraft reift und wächst im Glauben. Amen.